Kilometerfresser.
Kilometerfresser.
Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen Mittag oder Abend, egal wann ihr uns zuhört oder zuschaut. Hallo Jonas.
Hallo Tarek, heute mal wieder eine Auto-Episode. Eigentlich ein bisschen anders geplant, aber in München ist so viel Verkehrschaos, dass ich mir jetzt dachte, warum nicht im Auto aufnehmen, wenn ich eh hier mit irgendwie 50 Meter.
Warum Auto? Wo geht's hin? Erzähl mal, darfst du was erzählen?
Ich darf erzählen, ich bin auf dem Weg zum Flughafen. Ich fahre oder ich fliege nach Malaga nachher gemeinsam mit BMW, um dort den schön. iX3 zu fahren. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das hat jetzt kurzfristig doch geklappt. War die ganze Zeit so in der Schwebe, klappt oder nicht. Und jetzt hat sich's ergeben. Ich weiß, dass es ein Auto ist, wo sich viele drauf freuen. Unter anderem auch ich mich. Und deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt. Muss jetzt am Flughafen, habe eigentlich sehr viel Puffer eingeplant, dass wir zwar noch am Flughafen direkt Podcast aufnehmen können. Und jetzt hat mir ein Unfall im Tunnel in München doch ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Und jetzt ist im Auto auch ganz angenehm.
Wir sind flexibel, wie immer. Ich sitze sowieso immer im Auto. Ich wäre auch gerne mitgekommen, aber nach 4 Mails und 5 unbeantworteten Anrufen, denke ich mal, möchte BMW mit mir nichts zu tun haben. Okay, dann ist das eben so. Wer nicht will, der hat schon. Aber ich werde dein Video mit großem Interesse verfolgen und der iX3, sobald er hier verfügbar ist, ey, ich nehme den auseinander. Keine Sorge, ihr Lieben. Keine Sorge.
Ja, es ist nicht aufgeben ist da die Devise. Ich habe es dir am Wochenende gesagt. Wir haben mit BMW 5 Jahre Pressewagen zusammengearbeitet, bis wir jetzt die erste Veranstaltung geschafft haben. Also
ja, vielleicht das sagen alle, BMW Jahre soll lang. Mega schwierig sein. Ja, BMW ist mega schwierig. Aber komisch ist nur, dass ich den Pressesprecher auf der IAA in München persönlich kennengelernt habe.
Ich habe euch den
warst dabei. Genau, du warst ja dabei. Genau. Und wir hatten ein super Gespräch. Er meinte, Tarek, schick mir einfach eine Mail und dann kriegen wir das hin.
Ja, du weißt ja, wie es so oft ist. Ne? Kenn ich ja andersrum ganz oft auf Veranstaltungen oder bei Herstellern. Ist halt immer so ein
Glücksding. Ja, ist ja auch egal. So du, hör mal, ich werde auf jeden Fall dein Video gucken und ich freue mich mega drauf. Und nimm das Ding bitte auseinander und fahr zur Ladesäule, denn ich sitze hier in einem XPeng G6 und ich habe ihn gestern geladen. Ich glaube nicht, dass der BMW annähernd da dran kommt. Annähernd, das Ding
Was
ist
hattest du?
Ein Biest.
Komm mal raus.
Okay, pass auf, unser Podcast geht ja am Donnerstag online. Ich glaube, ich werde mit dem Video Dienstag oder Mittwoch online gehen. Dann ist das Ding schon gelaufen.
Ach, so schnell direkt?
Ich denke ja. Also ich war gestern laden. Mit 8% bin ich an eine Shell Recharge Ladesäule, weil die Ionities waren belegt in der Nähe. Okay. Und dann gab es noch EVGO bei Meckes und mit diesen ultra beschissenen Parkplätzen, was mir überhaupt nicht gefällt, wo man sich so quer hinstellen muss. Das ist dann total unpraktisch bei McDonald's. Viele von euch können mir bestimmt recht geben, was das angeht teilweise. Auf jeden Fall Shell Tankstelle, Shell Recharge Säule, der nur 300 kW kann. Also nur eine 300er Säule und das Auto kann
das
aber
Auto
400, 451 kW offiziell.
Ja.
Okay, ich bin mit 8% da dran und das Ding schießt sofort auf 299 kW. Und Jonas, die Ladekurve schnurstracks gerade auch so 300 kW ganze Zeit.
Und wo hat er aufgehört?
Wo hat er aufgehört? Lass mich nicht lügen. Ich glaube bei 75-77% fiel er auf 200, lächerliche 280 oder so.
Das ist so krass. Das ist wirklich, wenn man das einmal gewohnt ist, dass Autos eigentlich dann so bei 80% noch mit 60 kW tümpeln. Und ja, das gibt es auch noch in diesem Jahr.
Ich bin Wahnsinn. Verrückt geworden, Jonas. Also ich habe gebraucht an einer 300 kW Säule von 10 auf 80. Bei 10 habe ich die Zeit gestoppt. 13 Minuten 10 Sekunden.
Ach, krass.
13 Minuten 10 Sekunden. Und jetzt warte, das ist noch nicht alles. Von 80 auf 90 hat dieses Biest nur 3 Minuten und 30 Sekunden gebraucht. Von 80 auf 90.
Das heißt, du kannst easy 10 auf 90 laden, ohne Probleme.
In 17 Minuten, in 16,5 Minuten.
Ey, ja, das krass. Ist,
das in, ey,
verrückt. Das ist, und also wirklich, vor allem, nenn mal den Preis bitte vom XPeng G6. Das ist ja wirklich das
so
Thema.
Wie der hier steht, also ich habe den AWD Performance Allrad 487 PS, 560 oder 660 Newtonmeter, volle Hütte, bis auf ein paar Extras, kein Head-Up-Display zum Beispiel, aber 51.000 Euro. 51.600 laut Liste. Laut
das
Liste.
Das ist schon krass.
Und ich sag mal so, im Alltag eine 600 kW Ladesäule zu finden oder eine Ladesäule, die 500 kW abgeben kann, das ist momentan fast unmöglich. Und ich, mir war es auch wichtig, die Zeit festzuhalten, wie das an einer 300 kW Ladesäule funktioniert. Und
aber fährst
hätte
du
ich
noch eine
600
kW
Ladesäule? Nee, okay. Bringt ja eh nichts. Der schafft ja auch noch nicht mal da sein, das, was er kann. Ne?
Ja, aber dann hättest du ja diese Differenz nochmal, was macht er mit 100 kW mehr, weil ob er das dann genauso lang durchzieht oder ob er dann irgendwo aufhört.
Nee, aber offiziell verspricht uns hier Xpeng von 10 auf 80 12 Minuten, also braucht er nur eine Minute und 10 Sekunden länger.
Ja, wahrscheinlich pinkt er nur kurz diese 460 an, fällt dann sukzessive und dann hält er die 3. Vielleicht ist sogar besser, dauerhaft mit 300 zu laden, weil du dann einfach den Akku schonender lädst.
Also.
So, ey, wenn du dieses Gespräch vor 3 Jahren gehört hättest und es sagt dir jemand, ja,
Wahnsinn, oder?
Bis 77%, wir laden mit 300 kW, damit der Akku nicht ganz so heiß wird. Und dann hättest du dir vor 3 Jahren auch gedacht, so, hä, bitte was?
Aber du weißt das ja besser, es gibt momentan, was man fahren kann und kaufen kann, nichts, was schneller ist auf dem Markt.
Ja,
nichts.
Stimmt.
Außer die ganzen Versprechungen und Ankündigungen, die jetzt irgendwie auf der IAA gezeigt wurden. Aber es gibt nichts, was momentan real fährt und kaufbar ist, was schneller ist. Das ist der Wahnsinn. Und ich bin allgemein sehr, sehr, sehr positiv überrascht von dem Fahrzeug. Wirklich. Vor allem Dingen hat Xpeng bei den Assistenzsystemen richtig nachgelegt. Ich muss das mal nochmal betonen. Bis jetzt habe ich die Chinesen immer kritisiert wegen den Assistenzsystemen, Spurhaltesystem und Abstandstempomat. Das macht er deutlich, deutlich besser. Das ist schon europäisches Niveau. Ganz ehrlich, also ich fahre ihn jetzt seit 4 Tagen oder so im Autobahn und ich bin mega überrascht. Das Fahrwerk ist toll. Das Ding ist ein Preis-Leistungs-Knaller.
Krass. Also ich habe auch, wir waren ja jetzt letztes Wochenende weit unterwegs, sind ja irgendwie 1300 Kilometer mit dem Macan gefahren, wo wir nachher noch dazu kommen. Und da habe ich auch des Öfteren einen G6 gesehen. Also G9 habe ich auf der Straße bisher tatsächlich nur in Schweden oder Dänemark gesehen, nie in Deutschland einen Xpeng G9. Aber der G6, der ist mir jetzt auch schon echt des Öfteren aufgefallen, weil der natürlich diese etwas bogenförmige eigene Form hat. Ne? Das fällt im Straßenbild schon gut auf. Du denkst immer so, ist ein Model Y? Ah, nee, ist noch runder. Dann ist ein Xpeng. Und das fällt dann schon auf.
Nee, also und heute fahre ich auf die hohe 8. Ich habe gestern nur während einer Dienstfahrt, sage ich mal, schnell an der Säule den Ladetest festgehalten, die Ladekurve. Und heute fahre ich auf die hohe 8, mache meinen Megatest und am Mittwoch geht's damit auf Langstrecke, 1000 Kilometer an einem Tag, Köln-Hamburg-Köln oder 950, was auch immer. Und das wird dann auch nochmal interessant, was die Langstreckentauglichkeit angeht, was Autobahn angeht.
Da machst du nochmal ein extra Video draus.
Ja, klar, natürlich. Passt. Einmal Megatest und einmal Langstrecke, 1000 Kilometer an einem Tag, weil ich möchte auch gucken, wie ist die Ladeplanung so auf der Autobahn, weil die Strecke Köln-Hamburg ist jetzt nicht so geil ausgebaut und viele komische Baustellen, eventuell Umleitungen. Ich will einfach mal gucken, wie das Auto sich so
im Alltag schlägt. Ja, auch, was ich da ja immer wichtig finde, so, es gibt jetzt immer mehr Autos, die dann auch eine Routenplanung oder sowas haben, aber wie gut plant er auch nach? Und das hast du ja wirklich nur, wenn du auf Langstrecke gehst, dass du dann ein Gefühl dafür bekommst, wenn die Ladesäule nicht erreicht werden kann oder er vielleicht mehr Reichweite bekommt, als er ursprünglich dachte, plant er danach oder hält er einfach stupide dann an seiner Ladeplanung fest, die er ursprünglich mal hatte.
Und an dieser Stelle vielleicht noch eine Info, wir waren ja gemeinsam unterwegs am Samstag, am Wochenende. War super schön, du bist ja mit dem Macan gekommen aus Augsburg, hast ein Langstreckenvideo damit gemacht.
Wir haben endlich Tarek in Köln besucht, Sarah, der Kleine und ich
waren
im Macan unterwegs. Da müssen wir gleich noch drüber reden, wieso der Macan nicht unbedingt das beste Reiseauto für sowas ist, aber es war wirklich cool. Maastricht war richtig schön. Du schwärmst ja hier im Podcast gefühlt in jeder zweiten Folge davon, wie toll Maastricht ist. Und ich hatte wirklich im Gefühl, dass das sehr, sehr cool war. Also, dass das wirklich eine coole Stadt ist. Und ich kann absolut nachvollziehen, warum ihr das so mögt.
Auf jeden Fall. Viele schöne Plätzchen. Kann man gut essen. Schöne Lokale, Restaurants, Boutiquen. Haben wir alles gesehen. Ne? Wir haben noch eingekauft.
Ja.
War ein super Tag. War ein super Tag auf jeden Fall. War echt toll, euch hier zu haben.
Es ist wie immer, ne? wenn du ohne Planung oder so, wir hatten so gesagt, ja okay, vielleicht finden wir eine gefütterte Winterjacke für den Kleinen. So, wir sind jetzt mit 3 Jacken und sonst was einhalten. Also wir haben, sagen wir so, erfolgreich.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau, also so viel zum G6. Und du?
Lass uns davor vielleicht noch kurz, was steht vor der Tür? Weil dann können wir damit noch weitermachen, weil das gehört ja auch so ein bisschen mit dazu. Hast du außer dem G6 gerade noch was da?
Nee.
Okay, gut. Oh, hier fährt gerade ein Tock vorbei. Hier, jetzt hier.
Ein Tock?
Hier steht ein Tock an der Ampel. Krass.
Was für einer? Der SUV oder Limousine?
Mit türkischem Kennzeichen.
Okay.
Also okay. Wahrscheinlich ein Versuchsträger.
Ich glaube, wenn wir schon beim Thema Talk sind, bei uns hier in Weiden im Rhein-Center haben die einen hingestellt. Die Limousine.
Als so Ausstellungsauto quasi.
Genau. Und ich glaube nicht, dass man ihn oft im Straßenbild in Deutschland sehen wird. Mhm. Bin ich ganz ehrlich. Bin mal gespannt.
Ich fand ja den Preispunkt eigentlich relativ attraktiv, aber ist natürlich die Frage, wie der dann so sein wird.
Ja, genau, weil vor allen Dingen, ich glaube, die Frage mit den Werkstätten ist immer noch nicht geklärt, mit Händlern, mit, da müssen die nochmal nachlegen, ne?
Ja.
Weil, bin gespannt, aber wir müssen denen halt noch ein bisschen Zeit geben, die sind ja erst frisch gestartet und vielleicht kriegen wir die Autos ja auch irgendwann nochmal zum Testen oder so, weil, keine Ahnung, da kommen auch keine Antworten auf meine Mails. Ich glaube, die sind sehr stark damit beschäftigt, irgendwie das Auto hin und her zu fahren und dann zu präsentieren.
Ich wollte sagen, ich glaube, die haben da jetzt am Anfang relativ viel zu tun, vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, wie viel Interesse auch da ist. Ich glaube, so das erste türkische Auto in Deutschland ist ja dann schon auch von hohem Interesse und ich glaube, die haben das da ein bisschen unterschätzt, was da auch an medialem Interesse da ist. Also bin ich gespannt, wie lange das sich zieht. Aber um da vielleicht noch Preis-Leistung ist ein gutes Auto. Hast du mitgekriegt, dass der Leap-Motor C10 jetzt mit 800 Volt kommt?
Ja, und Allradantrieb, ja. Glaube ich. Genau, und ich glaube, für 47 noch was. Ne?
Ja, was krass, oder? Wenn du da mit 800 Volt und so um die Ecke schießt. Also ist natürlich eine direkte Konkurrenz dann jetzt zu deinem G6, das muss man so sagen. Aber halt mit dem riesigen Vorteil, dass du halt das komplette Stellantis-Händlernetz hast. Und das ist halt ein Riesen. Oder halt, ja. Haben die jetzt, weißt du das, du bist ja näher drin, hat jetzt jeder Stellantis-Händler auch Leap-Motor oder ist es nur so, die können, wenn sie wollen?
Nein, nicht jeder Opel-Händler oder Stellantis-Händler hat einen Leap-Motor-Vertrag. Okay. Nicht alle, aber die meisten.
Ja,
ne?
Ja.
Die genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber nicht alle, aber die meisten. Also ihr werdet definitiv viel mehr Stützpunkte haben als ein BYD, als ein XPeng, also von den Chinesen jetzt, ne? Als ein NIO.
Weil das ist nämlich auch das, was ich so ein bisschen wahrnehme, dass gefühlt jeder, also bei uns im Umkreis hat gefühlt jeder Stellantis-Händler auf einmal dann auch direkt Leap-Motor mit drin gehabt. Und auch jetzt, als wir jetzt in London unterwegs waren, selbst da war Stellantis und Juda, musste ich lachen, weil das ja, mit denen arbeitest du ja immer mal zusammen. Und da war auch ein riesiger Stellantis und You-Händler direkt im Eingang von London. Und da war auch riesig dann Leap-Motor mit dran. Also die schieben das schon gut rein.
Auf jeden Fall. Die Autos sind ja auch gut preis-leistungstechnisch. Ich bin ja den B10 gefahren auf der Autobahn. Ja. Und die müssen, soweit ich weiß, wird ab Januar per OTA, Over-the-Air-Update, noch Android Auto und Apple CarPlay werden nachgeliefert.
Ah, okay.
Und Over-the-Air-Updates kommen aber. Mhm. Auf jeden Fall können die Autos das. Und das ist ja immer noch ein Riesenthema, sage ich mal, in den Kommentaren immer. Das Auto kann kein Apple CarPlay und Android Auto. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht gibt es da bestimmte Lizenzen, Probleme in Europa, bla bla bla, was man dann machen muss. Es ist ja bestimmt nichts Technisches, weil das Auto das ja mit Sicherheit auch kann.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, wenn du es dann im Nachhinein einfach kannst, dann muss es ja... Also ich weiß, die müssen, glaube ich, eine Art Resive oder irgendwas verbaut haben, aber wahrscheinlich verbaut man es einfach mittlerweile Zane-mäßig und dann guckt man nur. Aber warum der das jetzt im Einzelfall natürlich noch nicht drin hat, ist schon spannend, so dass man da dann nicht sagt, okay, man haut es von Anfang an rein.
Ja.
Aber das ist ja so ein bisschen auch, ich meine, bei Kia war es ja auch, ne, unser EV9, als wir den neu hatten, da war ja auch am Anfang erstmal noch Kabel gebunden und dann nach kurzer Zeit kam Update und dann ging es kabellos. Also manchmal sind es einfach so, ich denke eher überwiegend Lizenzthemen und dann sind die dann noch in der Verhandlung mit Apple, wie viel mehr oder weniger das kostet und dann ist es wahrscheinlich dann so eine Sache, okay, man gibt sich dann irgendwann geschlagen, weil man ja den Kunden auch nicht zu lang warten lassen will.
Dein EV9 ist weg.
Mein EV9 ist weg. Das Video kommt gar nicht so gut an. Ich war überrascht. Wir haben gestern ein Video rausgehauen. So 18 Monate Kia EV9. Aber wir haben ja auch vor einem halben Jahr schon ein Video gemacht, wo wir gesagt haben, okay, ein Jahr EV9, was ist unser Fazit? Und natürlich ist es jetzt nach einem halben Jahr mehr nicht unbedingt mehr oder weniger geworden. Es kamen ein paar Sachen dazu, ein bisschen ausführlicher. Aber es ist halt jetzt einfach kein Auto, was extremst gefragt ist. Wir hatten das mal rausgesucht.
Nee.
Ich glaube, es sind 2.500 Autos überhaupt nur zugelassen in Deutschland, seit es den gibt. Von dem her, es ist jetzt kein Volumenmodell, dementsprechend auch die Nachfrage nicht so hoch. Und dann ist, glaube ich, auch das vom Videothema jetzt nicht das Allerspannendste. Trotzdem waren viele drunter, die tatsächlich auch selber einfahren, da Interesse gezeigt hatten. Und Leasingrückgabe lief recht Unkompliziert, da kam ein TÜV-Prüfer hin, also das war ganz cool. Also bis auf das Thema, den TÜV-Termin auszumachen, da kann ich ja gerne hier im Podcast kurz erzählen. Das habe ich im Video bewusst ausgelassen, weil ich mir dachte, komm, ich habe im Video bewusst gesagt, man muss halt immer schauen, was für einen Kia-Händler hat man, ist man zufrieden oder nicht, wir sind mit unserem nicht zufrieden, damit habe ich es belassen, aber das war wirklich eine Farce, weil ich habe den einen Tag da angerufen und sage, hier, ich würde gerne den Termin ausmachen. Theoretisch hätte ich laut Kia eine Woche vorher nur anrufen müssen. Das war so die Maßgabe laut dem Kia Flex-Vertrag. Und da habe ich über einen Monat vorher angerufen und sage so, hey, ich würde gerne einen Termin ausmachen. Oh ja, das ist aber kurzfristig. Ich so, ja, naja. Dann habe ich einen Termin genannt und dann war das letzte Woche Freitag. Und dann fällt mir ein Tag später ein, Mist, wir wollen ja eigentlich zu euch fahren, dann wäre es eigentlich clever, wir fahren schon Donnerstag los, sparen uns einen Tag, lass uns das so machen. Dann rufe ich dann wirklich literally einen Tag später an und sagst so, ja, ich würde gerne den Rückgabetermin verschieben, einfach einen Tag vorher oder auch noch einen Tag vorher, ist mir dann relativ egal, bin da sehr flexibel. Und dann sagt er so, ja, den können Sie jetzt nicht mehr verschieben. Und ich dann...
ist in Stein gemeißelt.
Und ich dann so, also, das ist ein Firmenauto, ich habe da jetzt einen Termin, den werden wir bitte verschieben müssen. Bin ja nicht der einzige Mensch, der einen Monat Vorlauf irgendeinen Termin reinkriegt. Ja, nee, also der Termin mit dem TÜV ist ausgemacht und das geht jetzt nicht. Und ich dann so, na, dann rufen sie halt beim TÜV an und verschieben halt den Termin. Die werden ja jetzt nicht dann gar keinen Termin mehr frei haben. Und dann habe ich gesagt, ja, da kann man nicht einfach anrufen. Dann ging das hin und her. Dann hat sich das, glaube ich, fast 2 Wochen gezogen und dann hat irgendwann Sarah angerufen, weil ich dann keine Lust mehr hatte. Und dann haben sie dann irgendwann gesagt, ja, wir versuchen den TÜV zu erreichen. Und ich glaube, es hat wirklich 2,5 Wochen gedauert, bis wir den Termin verschieben konnten. Und siehe da, es ging überraschenderweise ohne Probleme. Der TÜV-Prüfer war da, innerhalb von 20 Minuten war dann im Autohaus das Ding auch durch. Und ja, ich war ein bisschen enttäuscht, weil keinerlei, und was ist jetzt der nächste, oder auch im Vorfeld so, es kam nie so eine Frage wie, hey, Ihr Auto geht jetzt bald zurück, hätten Sie nicht Interesse, das zu verlängern, hätten Sie nicht Interesse an einem anderen Kia oder irgendwas, gar nichts. Und da dachte ich mir so, das finde ich irgendwie ein bisschen schade, weil ich weiß nicht, wie es bei anderen Herstellern ist, aber jetzt, wenn ich mir das halt so denke und aus Kundensicht sage, okay, ich fahre jetzt gerade das Auto, 1,5 Jahre, haben einen Vertrag geschlossen, wir haben 1.125 Euro, glaube ich, im Monat dafür brutto gezahlt, und dann fragt nie einer nach, ob du jetzt nicht einen anderen willst oder so, da dachte ich mir so, okay, Kundenbindung ist es auch nicht unbedingt. Also da brauchen Sie sich nicht wundern, dass dann vielleicht das nächste Auto kein Kia mehr ist, weil, weiß ich nicht.
Weißt du, Jonas, was sagt uns das? Was sagt uns das alles? Die Hersteller können noch so gute Autos hinstellen. Die Hersteller können noch alles so gut perfekt machen. Das ist nur die halbe Miete. Wenn ich als Endkunde, als ein potenzieller Käufer in ein Autohaus gehe oder online eine Anfrage starte oder am Telefon Beratung möchte, dann muss das klappen. Erstens müssen die Mitarbeiter gut geschult sein, die müssen das Produkt gut kennen. Zweitens müssen die motiviert sein und drittens das Allerwichtigste. Freundlichkeit.
Ja, ja, ja.
Freundlichkeit Flex, und ein Bemühen.
Also es war ein eigenes Abo von Kia. Es war ja nicht mal der Händler in der Schuld.
Ja.
Aber Tarek, wir müssen ganz kurz unterbrechen.
Und null Motivation.
Wir müssen ganz kurz unterbrechen, weil hier ist ein Unfall und ich will nicht, dass das im Video mit ist. Lass uns ganz kurz einen Cut machen.
Also Thema Autohaus, Thema Mitarbeitermotivation. Das ist das A und O. Und bei dir in deinem Fall, du hast vollkommen recht. Da kann man noch mal fragen. Hey,
ja, vor allem,
eine Vorstellung als nächstes Auto? Was können wir Ihnen vielleicht Gutes anbieten? Wir haben gerade das und das im Angebot, waren sie mit dem EV9 zufrieden? Mein Gott.
Ja, und da denke ich mir halt echt so, hey, selbst wenn du dieses Kia Flex aktuell nicht im Angebot hast, weil aus irgendwelchen Gründen da die Angebotsstruktur geändert wird oder so, dann mach's doch anders. Dann frag doch, hey, wir haben das jetzt zwar nicht mehr, aber wir könnten Ihnen im Autohaus ein Leasing-Angebot machen oder leitet das doch irgendwie weiter. Und dann sagt mir der Verkäufer nämlich im Umkehrschluss, ja, EV4 ist aktuell die Nachfrage richtig schlecht. Weil ich dann rangefragt hatte, weil die 2 EV4 dastehen hatten, dann habe ich so, ja, und wie läuft der an? Er hat gesagt, ja, das geht gar nicht so gut. Der EV3, der lief deutlich besser, aber der 4er, da ist wenig Interesse. Dann denke ich mir so, ey, klar, ich werde jetzt nicht von dem EV9 auf den 4er springen, aber wenn ich in der Marke weniger Absatz habe aktuell, dann könnte ich doch, oder auch anders, ich meine, ich habe das Auto ja damals auf 1,5 Jahre abgeschlossen, so ein großes Auto. Vielleicht gibt es auch Leute, die einfach sagen, hey, der hat mir gefallen, ich würde verlängern, aber da vielleicht nicht proaktiv draufkommen, sondern da müsste vielleicht einer klingeln und sagen, hey, wir würden das vielleicht nehmen. Und dann ja noch das Beste, dann sagt der Händler, ja, der geht jetzt nach Norwegen. Ich meine, ja, okay, aber dann ist natürlich auch dieses Gebrauchthema mit einem gebrauchten EV9, wirst du jetzt in Deutschland wahrscheinlich wenig oder schwierig finden, wenn die alle dann irgendwann in Skandinavien rumfahren. Dann haben wir da wieder das Thema.
Thema Leasing-Rückgabe, vor allen Dingen Leasing, bei dir war es ja ein Flex-Abo oder wie auch immer.
Ja.
Ich habe ein Video gemacht mit einem Zuschauer aus der Community. Er ist 4 Jahre lang einen Smart EQ gefahren. Mhm.
den kleinen
Elektro-Smart, ja, als Zweitürer, genau, for two quasi. Und jetzt kam die Rückgabe und ich habe da mit ihm vor der Rückgabe und nach der Rückgabe halt ein Video gemacht, aber wir haben uns einmal davor getroffen und einmal danach getroffen.
Ah, cool.
Und das wäre super interessant, Leute, was auch bei einem Mini Smart, was man vor allen Dingen auch beachten muss. Und 4 Jahre lang 60.000 Kilometer gelaufen. Wir reden kurz über das Auto, über Ausfälle, Reparaturen, Versicherung, Kosten und natürlich Leasing, Nachzahlung, wie das ablief beim Mercedes im Autohaus und wie das mit dem Gutachter läuft und vor allen Dingen Thema Aufbereitung, was so ein Smart zum Beispiel kostet und was da alles auftreten kann. Und natürlich das böse Erwachen, nachdem das Auto doch noch kontrolliert worden ist. Also das wird bestimmt bestimmt ein sehr, sehr interessantes Video. Da freue ich mich schon total auf die Kommentare. Und das war mir sehr wichtig, auch mal dieses Thema anzusprechen.
Mhm. Also, aber da vielleicht
nur mal.
Da vielleicht die andere Seite, weil bei mir nämlich auch, um dieses Thema Kommentar der Woche aufzumachen, bei mir haben nämlich einige geschrieben, ja, aber hier, wir wissen doch alle, dass wenn ein Influencer ein Auto zurückgibt, dass dann da die super kulanten Leute hinkommen und so. Und denke ich mir so, ja, vielleicht, wenn du so ein, es gibt ja VIP-Leasing und irgend so ein Zeug, da wirst du wahrscheinlich das Auto hinstellen können und solange es alle 4 Räder hat, sind alle happy. Auch nur Mutmaßung, habe ich keine Einblicke oder so. Aber ich habe ja ein ganz normales Leasing gehabt. So, da kam ein normaler TÜV-Prüfer, der kommt ja jetzt, der kriegt ja nicht davor einen Anruf von Kia, drücken Sie mal bitte alle Hühneraugen zu und fertig, sondern der guckt sich ja ganz normal das Auto an. Und mein Auto war
natürlich
wirklich Zustand wie neu. Ich habe den ganzen Vormittag, bevor wir den zurückgegeben haben, das Auto geputzt. Das Einzige, was man an Kratzern hatte, war einer in der Tür. Da hat uns einer eine Tür rangehauen, hat auch der TÜV-Prüfer gesehen. Auf der Fahrertür waren 2 Dellen, weil auch jemand eine Tür rangehauen hat. Das hat gar keiner gesehen. Das sagen wir mal nur ganz leise. Und dann im Kofferraum, und das ist halt ärgerlich, weil der ja diese Hartplastik-Verkleidungen hat für die Armauflagen quasi in der dritten Sitzreihe,
die
wir eigentlich fast nie genutzt haben. Da waren einige Kratzer drin, vor allem durch den Kinderwagen, durch Koffer und durch größere Sachen, die wir transportiert haben. Das ist halt schon ärgerlich, aber das ist halt, wenn du Hartplastik verbaust, was willst du machen? Ne? Und das ist das waren so die Themen bei uns. Trotzdem kam da jetzt nichts an. Ich meine, du hast ja auch, weil immer alle Leute Angst haben vom Leasing. Leasing ist ja auf Zeit und mit normalen Gebrauchsspuren. Also wenn du jetzt nach 4 Jahren Auto zurückgibst, geht ja keiner davon aus, dass du einen picobello Lack hast, dass du 0 Steinschläge hast und so. Es ist ja ein Gebrauchsgegenstand, das wissen die auch und das ist ja auch in den Verträgen so hinterlegt.
Ja, aber die Auslegung, ne? Wie bewertet man welchen Schaden? Ne? Das ist dann, es ist immer eine Grauzone da und dann kommt es natürlich immer drauf an, hey, was macht der Kunde? Nimmt er sich einen Nachfolger von uns oder geht er zur Konkurrenz? Und dann wird vielleicht anders gehandhabt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Aber Maingau, Frage der Woche.
Ich wollte gerade sagen, Jonas, bevor wir weitermachen, wir haben eine Frage der Woche. Ich habe sie dir schon geschickt, ich habe sie nicht angeschaut, habe dir aber einen Screenshot gemacht und schnell rübergeschickt, dass ich hier während der Fahrt konzentriert bleiben kann. Tarik, hau mal raus.
Ich tue mal so, als ob ich es nicht gelesen hätte.
Ja, super.
Normalerweise lese ich sowas nie und du schickst mir das nie vorher.
Vielleicht hätte ich aber erst schreiben sollen, Achtung, bitte nicht lesen und nicht einfach nur schicken. Ja, wurscht.
Der macht einfach einen Screenshot von der Frage, schickt sie mir per WhatsApp und wenn ich die Nachricht öffne, dann ist ja wohl klar, dass ich erstmal lese, was da steht.
Ey, ja, ich hätte es dir vielleicht clevererweise per Mail schicken können. Lernen wir fürs nächste Mal raus.
Genau. Soll ich vorlesen?
Lies vor, Tarik, hau raus.
Warte. So, der liebe Magnus von Maingau. Hi Jonas, hi Tarik. Hier kommt eure Frage für diese Woche. Thema Schlaf. Oh ja.
Oh.
Wie lange schlafen, damit ihr noch gut funktioniert? 10 Stunden, 9, 8, 7, 6 oder 5 Stunden? Gern auch drauf eingehen, was für euch kurzzeitig, also so 1 bis 2 Tage funktioniert. Mhm. Was euer Wohlfühllevel ist. Und wie tatsächlich euer Alltag aussieht. Wir sind gespannt auf eure Antwort und Erläuterung. Liebe Grüße, euer Team, Autostrom, Maingau, Magnus. Lieber Magnus, also, Jonas, soll ich anfangen oder du?
Nee, fang du an.
Okay, also, je älter man wird, desto wertvoller wird die Zeit auf dieser Erde. Auch wenn die Zeit hier auf der Erde manchmal ärgerlich und unerträglich sein kann, aber ich gehöre zu den Glücklichen, der momentan ein sehr, sehr glückliches Leben hat, seitdem ich meinen Schatz kennengelernt habe, war das schon immer so. Aber ich habe festgestellt, wirklich, mit 40 fängt das so langsam an, aber mit 50 fängst du morgens schon um 7 Uhr an, wach zu werden und deine Augen sind schon so und ich bin abends spätestens um 11 Uhr auf dem Sofa schon eingeschlafen. So sieht's bei mir aus.
Wenn man das durchrechnet, sind es 8 Stunden Schlaf im Normalfall.
8 Stunden, aber wenn ich um 12 ins Bett gehe und um 6 aufstehen muss, fühle ich mich auch fit. Also 6 Stunden brauche ich definitiv und mehr wie 7,5 oder mehr wie 8 auf keinen Fall, weil dann fühle ich mich im Laufe des Tages wieder schlapp, irgendwie komischerweise. Und ich stehe lieber früher auf und gehe früher ins Bett. Aber es gibt Veranstaltungen, da wirst du mir jetzt zustimmen, da musst du morgens, weil der Flieger um 6 Uhr aus Düsseldorf geht, muss ich schon um 3.30 Uhr aufstehen, ja. Zähne putzen, mich fertig machen und bla bla bla. Und dann landest du mittags irgendwo in Malaga und dann musst du einen Autotest machen und alles über das Auto wissen und bla bla bla. Also das kann super anstrengend sein. Und am nächsten Morgen geht dein Flieger wieder um 7, dann musst du wieder um 6 Uhr schon irgendwie unterwegs sein und um 5 Uhr schon fertig gefrühstückt haben. Das ist nicht meine Welt. Und das ist dann mein Maximum. Also diese 2 Nächte hintereinander irgendwie Karambolage ist mein Maximum. Dann brauche ich schon so mein 23 Uhr, 7 Uhr Zeit. Ne,
das ist nämlich genau das Thema, weil ich finde so, das Leben geht ja trotzdem drumherum weiter. Ne? So auch, wenn du jetzt normal, also wenn du so einen Tag hast, wo du irgendwie um 3 oder 2:30 aufstehen musst, du schaffst es ja nicht dann um 8 ins Bett zu gehen. Also so geht es halt mir meistens. Ich gerade jetzt auch mit Kind ist halt nochmal was ganz anderes, weil du halt dann viele Sachen erst machen kannst, wenn der Kleine schläft. Das heißt jetzt oft, weil es zeitlich nicht reingeht, allein Abendessen oder mal einen Koffer packen oder sowas. Das geht halt manchmal nicht anders. Und dann hast du es trotzdem, dass du dann oft dann denkst, shit, jetzt ist es 11, ich gehe ins Bett und muss aber 2:30 aufstehen. Das sind dann echt so, also so 4,5 Stunden ist manchmal echt so Worst Case, aber das merke ich auch den ganzen Tag. Da habe ich dann gefühlt so ab Mittag so ein Kaltschweiß, weil ich einfach merke, der Körper ist nicht ganz on point. Heute Nacht hatte ich überlege gerade, ich glaube 5,5 Stunden Schlaf. Das ist wirklich so das Bare Minimum, also alles, was darunter ist, merkst du tagsüber. Ich finde so 5,5 ist okay, solange es nicht 2 Wochen am Stück ist. Ich finde so, mit 6 Stunden komme ich gut klar, aber wenn es wirklich 6 Stunden gute Schlafzeit sind, also jetzt nicht so Punkt 12 ins Bett gehen und dann um Punkt 6 aufstehen, sondern so, du legst dich 11:30 hin und musst um 6 klingelt der Wecker, irgendwie sowas. Ne? Dass du weißt, okay, so die Schlafenszeit ist in etwa das dann. Ne? Das geht. Genau. Richtig wohlfühlen tue ich mich ab 7 Stunden, also ich brauche jetzt nicht zwingend diese 8 Stunden Schlaf. Bin da auch meistens, dass ich sage, okay, ich brauche nicht ganz so viel Schlaf wie jetzt vielleicht andere. Aber ja, das ist, glaube ich, so das Minimum. So diese 7 Stunden sind Optimalfall, da merke ich auch, hey, ich bin deutlich ausgeschlafener. Bei 6 Stunden funktioniere ich ganz normal. Oder bei 5,5 Stunden, aber alles, was da drunter ist, merkst du. Und vor allem, wenn es dann so, wie du gerade gesagt hast, der 3. Tag in Folge oder so, das ist dann echt. Und das, was ich auch schlimm finde, so du hast diese Tage eh schon, die sich so aufsummieren und du weißt, morgen musst du aber wieder früh aufstehen und du darfst aber, du kannst aber nicht eher ins Bett. Und das klingt immer so schlimm, wir dürfen nicht eher ins Bett. Aber wenn du halt auf einer Veranstaltung bist und es wird erwartet von dir, dass du bis Abend halt noch beim Abendessen dabei sitzt und einfach noch mit den Leuten quatscht. Und das ist ja auch dein einziger Zugang zu den Presseleuten, zu vielleicht nochmal Experten oder so. Dann sitzt du mindestens bis 11:12 dort, weil du natürlich auch erst um teilweise 8:30 oder 9 anfängst, Abend zu essen, weil du natürlich davor noch mit Fahren zu tun hast. So auch heute, ich hoffe, dass ich so lange wie möglich das Auto bewegen kann. Ich will ja nicht 18 Uhr Abend essen, weil dann weiß ich, das sind ja 1-2 Stunden, die
warten. Warte, Jonas, wie sieht, erzähl mal jetzt von live, ganz live, wie sieht heute dein Tagesrhythmus aus? Erzähl mal, also
heute du bist jetzt gleich am Flughafen. Heute ist ein bisschen untypisch, weil ich erst relativ spät fliege. Der Flieger geht heute 12.20 Uhr, das heißt, ich bin mit 3 Stunden Flug 15.20 Uhr erst in Malaga, darf dann erstmalig das Auto fahren eine Zeit lang und dann ist, glaube ich, 19 Uhr Autorückgabe. Das heißt, ich habe so von, sagen wir mal, 16 bis 19 Uhr 3 Stunden, wo ich das Auto fahren kann. Davon ist aber auch ein Teil, wo du noch geschuttelt wirst, irgendwie vom Flughafen überhaupt erst zum Hotel, wo es die Autos gibt. Das heißt, da ist so ein bisschen hin und her. Und dann morgen gibt's, ich glaube, ab 7 Uhr Frühstück, das ist dann auch relativ früh, danach Autoausgabe und dann wird den ganzen Tag gefahren und irgendwann, ich glaube, um 16 Uhr geht's bei mir dann morgen
wieder zurück. Okay, das sind sehr gute Zeiten, das sind super Zeiten. So, also Flugzeiten.
Das sind an sich gute Zeiten. Flugzeiten, ja. Ich mag es sogar noch mehr, wenn man noch später wieder heimfliegt. Also mir ist es am liebsten, ich fliege heute am 1., also meistens sind die Events ja 2 Tage, also am liebsten fliege ich heute 16, 17 Uhr hin, dann habe ich den ganzen Vormittag noch zu Hause, fahre gegen Mittag zum Flughafen, fliege am Nachmittag hin, bin am Abend dort, kann am Abend mit allen Experten, mit allen Leuten, die da sind, quatschen und fahre dann den 2. Tag ab früh das Auto. Am besten aber halt bis, weiß ich nicht, dass du einen 18 Uhr Flieger hast, weil dann kannst du halt bis ungefähr 16 Uhr das Auto fahren, hast wirklich den ganzen Tag Zeit, kannst hintereinander wegarbeiten, hast nicht dieses damals 2 Stunden, den nächsten Tag nochmal 2 Stunden, sondern du kannst es wirklich am Stück machen. Aber das geht halt nicht immer. Und dann ist es halt, dann muss ich halt immer danach richten, wie es gerade funktioniert und wie es gerade planungstechnisch läuft. Manchmal ja auch, wie die privaten Sachen sind. So zum Beispiel Freitag, Samstag sind wir bei dir unterwegs, wo wir den nächsten Podcast aufnehmen. Da sind wir in Madrid mit Opel. Und da ist es zum Beispiel so, da habe ich jetzt für Samstag den Flieger vorverlegen lassen. Eigentlich hätte es geheißen, wir fliegen von Madrid 16 Uhr zurück. Ich habe gesagt, hey, gibt es nicht eine Möglichkeit, dass ich schon um 12 Uhr fliege? Ich habe selber geschaut, es gibt einen Flieger. Das Vormittagsprogramm war mir jetzt nicht ganz so wichtig. Dann gucke ich da nur kurz was an und nutze aber den ersten Tag. Und dann plant man es halt selber um. Aber das schwankt halt immer so ein bisschen.
Ja. Okay, 30 Minuten sind um. Dann lass uns mal zum Thema Renault Twingo kurz rüberschauen. Der Renault Twingo.
Oder erst Macan.
Oder, ja, gerne, gerne, wie du magst.
Weil den haben wir vorhin angerissen, lass uns den ganz
genau,
kurz.
Genau, weil du hast ihn ja jetzt auch
ein
paar Tage.
Für mich war es das allererste Mal, genau, es war das allererste Mal Macan fahren. Ich habe den für eine Woche als Testauto, muss den aber leider, kann den zwei Tage jetzt nicht fahren, heute und morgen, wo ich jetzt auf der Veranstaltung bin, ist der zwar noch zu Hause, aber ich kann ihn leider nicht nutzen, habe den vorhin heute früh noch schnell eine Fahraufnahme eingesprochen, wollte noch so ein bisschen dynamisch Landstraße fahren, das habe ich noch gemacht und dann angesteckt und morgen wird der geholt. Ich war echt positiv überrascht. Also auf der einen Seite vom Fahrgefühl und vom ganzen Feeling her, es ist wirklich Porsche. Also ich fand wirklich, ich bin eingestiegen und ich hatte das Gefühl, es ist ein Porsche. Wie war das bei dir damals?
Ja, aber in einem Taycan habe ich mehr das Porsche-Feeling gehabt, bin ich ganz ehrlich. Vielleicht lag es auch daran,
ja,
dass mein klar. Macan nur die Heckantrieb-Variante hatte und nicht auch diese gefühlte Power, was Porsche-würdig war, sage ich mal, hatte. Vielleicht lag es auch ein bisschen daran. Und vielleicht lag es auch daran, dass der in Babyblau war. Ich weiß es nicht. Aber Fahrwerk mega grandios. Da macht Porsche keiner was vor. Also da müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen, ja. Und das Auftreten, Fahrverhalten, Lenkverhalten, das ist alles top. 800-Volt-System, PPE-Plattform, ist ja wohl klar, ne, läuft auch alles. Aber, mein G6, ja. 51 Mille, und was kostet dein Macan?
Der lag jetzt bei 135, also schon echt eine Ansage.
Aber hat ein Porsche-Emblem.
Und davon waren 50.000 Euro Sonderausstattungen. Also die Basis, in der, also der Macan 4, den ich hatte, der normale Allrad, der liegt bei 85 und dann kamen 50.000 Euro Sonderausstattungen drauf. Wie Luftfahrwerk,
das heißt,
wie
das heißt,
Interieurpakete, schlag mich tot.
Du musst das Auto, wo ich jetzt drin nehme, komplett nochmal in einen Porsche reininvestieren, damit du die Extras hast.
Ja.
Ja.
Das ist schon krass. Und dann hast du trotzdem nicht Sachen wie ein digitales Licht oder sowas, weil es das aktuell halt auf der PPE-Plattform nicht gibt, aber halt in einem Audi Q3. Und das habe ich gestern Abend auch nochmal bei meinem Nachteindruck, den ich noch mit aufgenommen habe, auch bemängelt, wo ich gesagt habe, hey, so richtig diese neuen Features fehlen auch hier so ein bisschen. Ja, der ist innen cool, das funktioniert auch alles zuverlässig, aber so ein, zwei Sachen dachte ich mir, wäre schon nice, wenn das noch hätte. Und was ich sagen muss, gerade auch im Vergleich zum Audi Q6, der fühlt sich viel, viel kleiner an. Die Außenmaße sind fast identisch, aber gerade was den Innenraum angeht, das ist echt krass.
Ist so.
Also so, vorn finde ich das cool. So, du sitzt wirklich sportlicher da. Ich meine, hier der A6 ist ja auch das gleiche Packaging im Endeffekt. Das ist hier luftiger im A6, aber beim Porsche sitzt du einfach sportlicher drin. Das, was ja auch den Porsche auszeichnen soll. Aber gerade hinten, also zweite Sitzreihe, schmalere Sitzbank, weniger Platz nach vorn und vor allem der Kofferraum. Und das war das, was ich eingangs meinte, dass der für mich zu wenig Platz bietet für eine Langstrecke. Mhm. Und ich habe da mal nachgemessen. Der ist angegeben mit 540 Liter Kofferraumvolumen. Allerdings mit der Cargo-Stellung. Meiner Meinung nach kannst du in der Cargo-Stellung im Macan nicht sitzen. Das heißt, wenn du in der zweiten Sitzreihe jemanden sitzen hast, musst du die normale Rücksitzbank-Einstellung machen. Cargo-Stellung bedeutet, du kannst den Rücksitz etwas mehr nach vorne neigen. Das ist dann aber nicht mehr natürlich zum Sitzen und es ist einfach nicht angenehm. So, das will ich niemandem antun oder das würde ich auch niemandem empfehlen. Das heißt, die Cargo-Stellung ist eigentlich nur, wenn du hinten niemanden mitnimmst, aber nicht ganz umklappen willst, den Kofferraum, und dann quasi so eine Mittellösung hast. In der Cargo-Stellung sind es 540 Liter. Ohne Cargo-Stellung gibt es Porsche aber nicht an. Ich habe mal geguckt, bei VW ist die Cargo-Stellung um ID.7, nur mal als Referenz, dass man da ein Gefühl dafür hat, liegt bei um die 60 Liter mehr. Das heißt, wenn wir beim Porsche davon ausgehen, dass es, lass mal nur 50 sein, bist du aber statt 540 Liter bei 490. Mhm. Klingt noch okay, ne? Wenn du dann aber liest, wenn du den Subwoofer verbaut hast, hast du mit Cargo-Stellung nur noch 480 Liter. Mhm. Und wenn du dann die 50 Liter abziehst, kommst du auf 430 Liter effektives Kofferraumvolumen. Und das merkst du wirklich, weil der spürbar klein ist. Also wir konnten einen vollwertigen Reisekoffer nicht hochkant reinstellen. Mit Koffer und Buggy nebeneinander war der Kofferraum voll. Und das ist echt ärgerlich. Und klar, du hast noch einen großen Trunk mit 84 Liter, den kannst du auch wirklich gut nutzen. Aber trotzdem, irgendwie hatte ich mir gedacht, wäre es doch nett, wenn es ein bisschen mehr hätte.
Glaube ich dir. Aber er ist ja halt ein Porsche und er soll sich sportlicher anfühlen. Und sportlicher bedeutet auch, ja, so maßgeschneidert wie ein Maßanzug halt, ne? Bisschen enger sitzen halt, ne?
Klar.
Und voll, deswegen, voll. Also ich denke schon, dass das schon bewusst so gemacht worden ist und damit das Auto sich auch agiler anfühlt, vielleicht beim Fahrverhalten oder keine Ahnung, I don't know. Und natürlich muss man auch die Außenoptik.
Ich verstehe da auch viele Punkte. Also da macht ja auch wirklich vieles Sinn und klar, der Außenlook, das ist nochmal ein ganz anderer Auftritt und der steht auch wirklich spürbar und sichtlich sportlicher einfach da, als jetzt auch zum Beispiel dann der Q6. Aber trotzdem irgendwie dachte ich mir, da fehlt mir was. Aber das ist halt subjektiv jetzt einfach die Wahrnehmung, aber trotzdem wollte ich es an der Stelle erwähnen, dass das halt da irgendwie nicht ganz so stimmig war.
Cool, okay.
Jetzt bin ich hier auf der Suche, Tarek, nach dem Audi Charging Hub, aber ich glaube, die haben das abgebaut.
Kann nicht sein.
Das ist ja witzig.
Ach, in München?
Doch, hier war in München am Flughafen. Hier war die ganze Zeit, war das Audi Hub auch mit Ladesäulen. Und jetzt war noch so ein großes Ding außenrum aufgebaut. Das ist jetzt nicht mehr. Und ich dachte aber, dass die Ladesäulen noch da sind. Und jetzt fahre ich hier gerade vorbei und links neben mir sind aber nur schön geteerte Flächen.
Vielleicht, keine vielleicht haben die den woanders hingepflanzt, umgebaut oder keine Ahnung.
Ich glaube, die haben den ganz weggenommen.
Aber dafür eröffnet in Düsseldorf bald eine neue Charging Hub am Flughafen, weil...
Aber das hilft mir doch jetzt nicht.
Wolltest du da laden und steht das im Navi?
Ich hätte jetzt geladen. Nein, im Navi steht nur noch... Also, ja, fair enough. Im Navi steht nur noch Audi Hub. Und nicht mehr, also es ist kein Audi Charging Hub mehr, sondern nur noch ein Audi Hub. Das heißt, die machen hier so Driving Experience Events und sowas. Aber ich dachte, die Säulen sind noch da, aber anscheinend nicht mehr. Na gut, ich fahre eine andere Säule, weil im Flughafen München sind aktuell die Ladesäulen in dem Parkhaus, wo ich immer parke,
ja,
von der Baustelle beeinträchtigt. Deswegen kann ich da nicht laden. Und ich habe vergessen, das Auto voll zu machen.
Okay.
Und muss jetzt noch ein bisschen anstecken, dass ich nächste Woche...
Aber das ist für mich...
Aber deswegen können wir entspannter...
Das ist quatschen. Für mich eine gute Gelegenheit, etwas loszuwerden. Der Chef von Audi hat mich letztens angeschrieben, hey Tarek, du bist ja in Köln, wir öffnen in Düsseldorf am Flughafen einen neuen Audi Charging Hub am EUREF Campus. EUREF, EUREF. Und wenn du willst, kannst du da gerne mal vorbeischauen. Und dann habe ich gesagt, hey Stefan, weißt du was, dann lass uns doch mal als die Möglichkeit nutzen, als Möglichkeit nehmen, meine Community dorthin einzuladen. Und zwar am 24.
Cool.
November, Montag, werden Naz und ich da sein. Und an alle, auch an dieser Stelle, natürlich werde ich auf Instagram und auf YouTube nochmal einen kurzen Aufruf machen, aber nochmal eine kurze Gelegenheit eventuell für alle, die mit uns quatschen wollen, können gerne am 24. November in Düsseldorf am Flughafen beim Audi Charging Hub vorbeischauen. Aber die Kapazitäten für Autos sind da sehr begrenzt. Also wäre irgendwie cool, wenn ihr vielleicht eure Autos erstmal irgendwo draußen parkt, weil da gibt's ja genug Parkhäuser. Und direkt am Audi Charging Hub passen da vielleicht nur 10, 15 Autos rein. Ich habe mir mit Audi auch da mega was überlegt. Die werden zum Beispiel alle Audi Elektromodelle da haben. Die werden auch die E-Hybrid-Modelle da haben, den Q3, den neuen. Die könnt ihr dann Probe fahren. Und wir können dann gemeinsam...
Das heißt, es ist gar kein Platz, weil die Audi-Modelle...
Genau. Das ist da echt sehr, sehr eng bemessen, vor allen Dingen, was Parkplätze angeht. Ne? Und das ist aber die Gelegenheit, an dieser Stelle schon mal ein Teaser am 24. November. Aber Details kommen dann bei mir auf dem Kanal oder auf Instagram. Elektroweiß. Nur mal dazu kurz anzusprechen. Genau. Da freue ich mich auch super drauf. Genau.
Wenn du gerade hier am Teasen bist, dann würde ich noch den Verbrauch von Porsche teasen, weil da war ich wirklich beeindruckt. Ich bin den bewusst nicht sparsam gefahren. Da werden definitiv beim Video dann Kommentare kommen, ja, aber ich hätte auch gern gesehen, wie der mit 130 ist und so. Nee, ich wollte einfach fahren wie ein Porsche und das bedeutet für mich, ich fahre einfach. Das heißt, ich bin auf die Autobahn gefahren, habe das gemacht, was der Verkehrsfluss zugelassen hat, bin ganz normal gefahren, mal 170, mal 200, nie über 200, weil es verkehrsbedingt einfach nicht ging, aber habe mich einfach mitziehen lassen. Und wir hatten von uns zu Hause bis nach Köln einen Durchschnittsverbrauch von 26 Kilowattstunden. Mhm. Man muss aber auch sagen, von Frankfurt bis Köln war der Verkehr deutlich zähflüssiger. Da sind wir so mit 130 nur noch gefahren. Das hat dann natürlich den Verbrauch deutlich nach unten korrigiert. Am Anfang sind wir eine lange Strecke nur 170, 200 gefahren. Da lag der Verbrauch bei 31 Kilowattstunden. Geht für mich auch wirklich in Ordnung, weil da war die Durchschnittsgeschwindigkeit bei 120 km/h. Und gestern heimzu konnten wir schneller fahren. Da waren wir in 4,5 Stunden, also über eine halbe Stunde schneller von Köln zu Hause, immer ohne Ladezeit gerechnet. Und da lag dann der Durchschnittsverbrauch bei 28 Kilowattstunden. Okay. Aber auch das fand ich in Ordnung.
Mit Winterbereifung.
Weil das ist halt dann repräsentativ für 21 Zoll Winterfelgen. Mhm. Das muss man halt echt im Hinterkopf haben.
Ich werde das mit dem Xpeng, wenn ich nach Hamburg fahre, genauso machen. Und zwar werde ich mir kein Tempolimit setzen. Ich werde so fahren, wie es möglich ist. Die ganze Strecke ist voller Baustellen, ich weiß, aber da, wo es frei ist, werde ich auch drücken, weil ich werde halt diesmal das so machen, genau.
Mhm. Wobei da tue ich mich immer schwer, wenn ich weiß, die ganze Strecke ist fast nur mit Baustellen voll, dann hilft ja dieses dazwischen mal kurz 200 fahren, hilft ja kaum was oder hat ja gar nicht so den großen Hebel.
Nö, aber ich will mich einfach nicht, nein, aber es geht nicht darum, du willst dich einfach nicht eingrenzen lassen, wenn frei ist, im normalen Alltag.
So fährst, wie es quasi geht.
Genau, ganz normal reinsetzen, ohne Gedanken über Verbrauch machen, einfach den Verkehr so nehmen, wie es kommt. Verstehst du? Und dann einfach fahren. Und dann mal gucken, wo der Verbrauch liegt. Weil ich kann es auch nicht anders. Ich bin in Nordrhein-Westfalen, Jonas. Du weißt ganz genau, egal ob Frankfurt oder Dortmund, Essen, Köln, Düsseldorf oder nach Frankfurt oder nach Berlin von hier aus. Das geht nun mal nicht immer wie bei euch in Bayern, wo du 300 Kilometer lang 300 fahren kannst. Ne? Das geht nicht. Ne? So.
Ja, das haben wir ja schon oft diskutiert, dass wir zwei komplett verschiedene
Aber das Muster ist auch gut
haben.
So.
Einfach auch,
das ist
auch gut so. Den Umständen geschuldet. Ne? Das ist ja auch gar nicht, weil wir es anders wollen, sondern einfach, weil es oft gar nicht anders geht. Tarek, bevor wir hier zum Hauptthema, dem Twingo, kommen, ich stecke ganz kurz an. Angesteckt mit der Mango-Karte, wie an 750.000 anderen Ladepunkten europaweit. Was eine perfekte Überleitung.
Das ist sehr gut. Während du angesteckt hast, habe ich mir eine Prinzenrolle reingedrückt.
Es tut mir leid. Jetzt kannst du gar nicht deinen Part sagen, dass es sich bei Mango am meisten lohnt, wenn man zu Hause auch noch Stromkunde ist, weil man dann 10 Cent die Kilowattstunde AC und auch bei DC spart. Und das an der Stelle einfach nochmal zu erwähnen. So, jetzt aber, Tarek, das wichtigste Thema hast du aufgegessen. Wir kommen zum Twingo.
Mega. Ich wusste direkt an dem Tag, wo ich das Auto abgedreht habe in Paris, einziger Kritikpunkt in den Kommentaren, so war es auch. Akku zu klein, Akku zu klein, Akku zu klein. Mhm. Kann ich irgendwo verstehen. Man muss aber auch mal das Gesamte betrachten, das Auto, wofür ist das Auto gemacht. So, und jetzt kommen wir auch zu meinem Kommentar der Woche oder Kommentare, wo ich auch irgendwo sage, hey, da ist aber was Wahres dran.
Kannst du ganz kurz abholen, bevor du dazu kommst, weil vielleicht hat nicht jeder das Video gesehen, vielleicht hat nicht jeder die technischen Daten. Gib uns einen ganz kurzen Überblick vom Twingo. Wo steht der technisch?
Also,
wann kommt der Preis? Einfach, dass man ein Gefühl
hat. Er kommt Anfang 26, okay? Hat ein LFP-Akku, 27,3 Kilowattstunden nutzbare Kapazität. Mhm. Kommt in zwei Ausstattungsvarianten, einmal Evolution und einmal als Techno. Techno ist die größte Variante. Die Evolution-Variante mit einer ordentlichen Serienausstattung soll, also ordentliche Serienausstattung bedeutet, der hat sogar One-Pedal-Driving drin, der hat 11 kW AC, serienmäßig dreiphasig, der hat serienmäßig einen DC-Lader eingebaut, womit du 50 kW mit im Peak laden kannst. 10 auf 80 Wert laut Renault 30 Minuten. So.
Okay.
Und soll unter 20.000 Euro losgehen mit 16 Zoll Bereifung und so weiter. So, 4 Türen, 4 vollwertige Sitze. Ich mit 1,73 Meter konnte hinten sehr gut sitzen. Verschiebbare Rücksitzbank. Serienmäßig mit dabei. Du kannst die Lehne vom Beifahrersitz nach vorne klappen, damit du lange Sachen transportieren kannst. Mhm. Du hast Vehicle to Load. Du hast einen Frontantrieb mit 82 PS. Und ich finde, das sind ordentliche Werte.
Weißt du das Kofferraumvolumen?
Oh, 270 irgendwie so. Und
wenn die Rücksitze hinten sind oder vorn?
Nee, wenn die ganz normal arretiert sind.
Okay.
Also hinten sind. Und wenn man und maximal bis zu 1000 Liter, soweit ich das jetzt im Kopf habe, unverbindlich. Ja? Mhm. Schaut mal ein Video gerne. Und ich fand
nur als Gefühl, wenn die ganz nach vorne gefahren sind, kann man dann hinten noch sitzen?
Habe ich gemacht, eng. Also mit 1,73 Meter wurde es dann eng, wenn ich die Rücksitzbank nach vorne geschoben habe. Ja, Teenager, Kinder, ja. Aber ansonsten, okay, wenn die Rücksitzbank nach hinten geschoben ist, so normal arretiert, dann saß ich wirklich gut. Mit 1,73 nochmal betonen, ja? Also okay, mit 1,90 wird's auch eng. Ich fand das Auto klasse. Erstens, die Retro-Sprache ist da. Das Ding ist eine Bombe, was die Optik angeht. Und so kannst du das auch, konntest du das auch in den Kommentaren sehen. Renault hat da wieder was so Sympathisches gezaubert. Und ich finde, mit Vehicle to Load One Pedal Driving in der Techno-Ausstattung hast du den Avatar Renault mit Google-System. Du hast eine Ladeplanung mit Wunschanbieter. Du hast Akku-Vorkonditionierung. Du hast Assistenzsysteme wie ein Spurhaltesystem. Ein Abstandstempomat ist bei Techno dabei. Also alles, was im A-Segment eigentlich nicht selbstverständlich ist. Du hast Lenkradheizung, Sitzheizung, Klimaautomatik. Du hast, also ich bin begeistert von dem Auto. Einziges Manko, WLTP Reichweite 263 Kilometer und die gehen von einem durchschnittlichen Verbrauch von unter 11 Kilowattstunden aus pro 100 Kilometer. Das ist krass. Das wird hart. Ich rechne mal real von 200 Kilometern Reichweite, okay?
Und im Alltag dann, ne? Nicht Autobahn oder irgendwas,
nein, sondern
im
Autobahn Alltag, schätze ich mal 150. Lass mal 150 Kilometer.
Wenn überhaupt.
Ja, genau. Es sei denn, also, und dein Autobahntempo sollte auch maximal 100 km/h sein mit dem Fahrzeug. Ist so. Ist so. Dann kommt natürlich ein Kommentar.
Weißt du, wie der abgeregelt ist?
130
km/h. Okay.
130 ist abgeregelt. Und dann die Kommentare, die dann sagen, hey, mit dem O-Twingo, mit dem Verbrenner-Twingo, bin ich aber 500 Kilometer gekommen. Oh. Weißt du, warum muss man bei einem Kleinwagen, wenn es elektrisch fährt, an der Reichweite so viel Kompromisse machen?
Wenn du bei unter 20.000 Euro landen willst, wenn du das alles in das Package rein, wie soll es denn funktionieren? Willst du da einen 80 Kilowattstunden Akku sehen, oder?
Nein, aber alle haben gesagt, mindestens, zumindest wie beim Fiat 500, ein 37 Kilowattstunden netto, also so, dass man dann 10 Kilowattstunden hätte mehr machen können. So Unrecht haben die nicht, Jonas. Aber wenn man marketingtechnisch auf Teufel komm raus unter 20.000 Euro starten möchte, kann man doch eventuell als ein Weltunternehmen eine zweite Variante anbieten als Long Range, sage ich mal, mit 37 Kilowattstunden.
Voll.
Verstehst du, dass man den Leuten die Option lässt, weil die eben die Optik und alle Funktionalitäten wunderbar finden, was auch zu Recht ist, meiner Meinung nach. Das Auto sieht Bombe aus. Und ich denke, er wird... Aber, lass uns auch mal anders denken. VW kommt ja mit dem ID ab oder ID E ab oder was weiß ich, wie der heißen soll. Also der ID 1 kommt ja 2027 und er soll ja auch unter 20.000 Euro losgehen. Ja. Und die werden auch nicht mehr Akku als 30 Kilowattstunden bieten, gehe ich mal von aus, wenn man diese Preise halten will. Ne? Und da ist aber
halt
Renault.
Immer das Thema, du willst ja eine Up-Variante schaffen, aber ich finde, du musst halt eigentlich auch eine Biss-Variante schaffen, weil, also gerade wie du auch gesagt hast, wenn du hast ein Fahrzeug, was so kompakt ist, wo du vielleicht jemanden hast, der auch mal weiterfahren will, warum nicht, also es wird doch packagingmäßig klappen, zumindest an die 40 Kilowattstunden zu kommen, das hätte ich mir auch gewünscht, dass man einfach diese zweite Option bietet, zu sagen, hey, okay, der kostet dann 25, aber dafür hast du halt einfach die Möglichkeit weiterzukommen und dann hast du für all die Krankendienste, Pflegedienste, Ausfahrer, was weiß ich was, hast du dieses günstige unter 20.000 Euro Auto, was man ja nie vergessen darf, was dann auch im Leasing günstig sein wird, dann, das können sich dann viele kaufen, das können viele dann wirklich für urbane Anwendungszwecke nutzen. Aber du hast halt auch die Option für vielleicht eine kleine Familie, die sagt, hey, das eine Mal, wo wir zur Oma fahren, die 250 Kilometer weg ist, wollen wir nicht zweimal unterwegs laden, was ja wahrscheinlich passiert, wenn du noch ein Kind dabei hast und Gepäck. Und das kann ich nachvollziehen. Finde ich vollkommen valide, die Aussage.
Absolut. Und deswegen wünsche ich mir, dass Renault eventuell doch nächstes Jahr mit einer zweiten Variante kommt mit 40 Kilowattstunden oder 38 Kilowattstunden und der dann von mir aus 3.000 Euro mehr kostet. Mein Gott. Aber diejenigen, die es wollen, die haben dann die Wahl. Verstehst du, was ich meine?
Voll.
Aber trotzdem, Gesamtpaket super. Ich finde das Auto trotzdem gut. Ich finde es sehr gelungen. Ich finde es gut, dass Renault diese Retro-Optik weiterhin fortsetzt und es, die können das mal. Dieser Twingo hat in mir genau die gleichen Gefühle erzeugt, was ich damals beim Fiat 500 Elektro hatte. Ist so. Dieses Retro, aber neu gemacht und trotzdem mit diesem Charme, ja. Und ich bin ein riesen Fan von dem neuen Twingo, ganz ehrlich. Und vor allen Dingen in diesem Rot, den wird es in vier Farben geben. Rot, Gelb, Orange, Grün und Schwarz. Schwarz geht gar nicht meiner Meinung nach und Grün ist auch nicht so mein Ding. Aber
hey, das sieht super cool aus.
Kommt drauf an, was die aus den Leasingraten machen. Kann sein, dass wir etliche auf den Straßen Großstädten sehen werden. Lass uns mal abwarten.
Was mich halt Also zwei Dinge, die ich interessant fand. Zum einen, das Ding ist ja in China Speed entwickelt. Also die haben ja in ihrem Development Center in China dieses Fahrzeug entwickelt. Das ist jetzt nicht eine französische Entwicklung, sondern die haben gesagt, okay, wir produzieren es zwar in Frankreich und es bleibt auch ein europäisches Produkt, aber weil wir es nicht schaffen, so schnell hier zu entwickeln, packen wir die ganze Engineering Power nach China. Und das ist voll verrückt, weil das ist ja eigentlich das, wo wir in den letzten Jahren immer gesagt haben, naja, zumindest wird es ja noch in Europa entwickelt. Jetzt hast du es genau andersrum. Jetzt hast du ein Auto, was für den europäischen Markt ist, was aber so kompakt und so günstig sein muss, dass du sagst, nee, selbst die Engineering-Leistung musst du outsourcen und packst sie nach China. Das fand ich sehr spannend. Da wollte ich fragen, haben die da was bei der Präsentation gesagt? Weil es wurden ja auch einige Journalisten extra nach China geflogen, um sich das Renault-Headquarter dort anzuschauen. Und da diese ganzen Prozesse dahinter mal zu sehen.
Nein,
und da
Berichte es gab zu machen. Nicht dieses, es gab kein Pressebriefing, als ich da war. Ich habe nur per E-Mail vorher die Infos bekommen über die technischen Daten. Du hast recht, mit dem Engineering in China stand auch in der Mail drin. Allerdings wird das Fahrzeug in Slowenien produziert. Genau, Slowenien. Ja. Doch. Also in Europa gebaut, also auf jeden Fall.
Ein europäisches Fahrzeug, was aber halt in China entwickelt ist. Ich glaube, da stand irgendwo was mit anderthalb Jahren Entwicklungszeit.
Oder? Ja, also richtig krass. Genau, also unter zwei Jahre auf jeden Fall. Genau. Und das ist wirklich
weißt du halt auch aus Erfahrung, das kriegst du halt in Europa nicht hin. Und das ist krass, weil das Auto steht ja trotzdem europäisch da. Also du siehst dem ja jetzt nicht an, dass es ein Chinese ist. Und der steht ja auch nicht auf irgendeiner GWM-Mini-Plattform.
Nein, das ist ein Renault.
Ein chinesisches Renault. Jetzt sage ich schon. Ein europäisches Auto.
Genau. Also, ich bin da super gespannt und ich freue mich wirklich, wirklich auf die erste Fahrt damit. Mhm. Und ich finde es gut, was Renault macht. Ich finde es gut, dass sie das schnell machen. Und die haben nun mal mindestens ein Jahr Vorlauf gegenüber Volkswagen. Was aber nicht heißt, dass der ID.1 kein Erfolg sein wird. Glaubt mir, wenn die Dinger da sind, dann werden die auch. Da freue ich mich auch schon mega drauf.
Was, wo ich halt gespannt bin, gerade jetzt, wenn du diese Retro-Schiene halt brutal fährst, ne? Was kommt danach? Weil du kennst ja jetzt Facelifts und sowas, aber das ist ja auch eine Sache, die wir auch schon mal diskutiert haben für ein ID.Buzz zum Beispiel. So, was machst du als nächste Iteration? Ist es ein Auto, was jetzt nur kurz mal rausgeworfen wird, auch der Twingo oder der Renault 5 oder Renault 4? Oder entwickelst du die wieder weiter? Baust du quasi ein Auto erstmalig als Retro und führst es dann aber in der Entwicklung auch wieder in Zukunftsmodelle um? Oder ist es dann der erste Renault 5 Elektro, der ist ein Retro-Auto und der nächste wird dann wieder, und auch der Twingo sieht jetzt brutal nach klassisch und nach Retro aus und der nächste wird dann wieder. Das ist halt spannend, wo das dann in den nächsten Jahren hingeht, weil da bin ich echt gespannt drauf.
Kann man nicht wissen, kann man nicht vorhersagen, weil da werden sich auch intern bei den Herstellern auch deutlich die Meinungen ändern.
Aber es ist ja ein Unterschied, weißt du, ob du jetzt bei Volkswagen nur das eine Modell hast oder ob du halt bei Renault gefühlt die komplette Palette an Elektroautos dann irgendwann nur noch im Retro-Look hast.
Ja, und überleg mal, Volkswagen kehrt ja mit dem ID Polo und ID Cross zurück in die Verbrenneroptik von den ID3 Modellen und so weiter, ne? Der ID3 wird ja noch so weitergebaut, also in der Elektrooptik, sage ich mal. Und ich bin auch gespannt, was da alles passiert. Mal gucken. Okay, Bruder, ich würde sagen, Tarek, 55 Minuten.
Ich würde auch sagen, langt, oder? Ein paar Unterbrechungen, aber das war dann eine coole Folge.
Ja, absolut. Hat mir super Spaß gemacht. Danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. Gerne weiterempfehlen.
Vielen, vielen Dank.
An dieser Stelle liebe Grüße aus Köln und dir viel Spaß mit dem BMW. Ich freue mich auf dein Video. Nimm das Ding auseinander.
Ich berichte, sobald ich darf. Ich gebe mir Mühe.
Alles klar. Bis dann.
Ciao.